Ich möchte, bevor wir starten, bevor ich reinstarte, vielen, vielen Dank, Schule der Weckung, dass ihr da seid. Ich möchte euch unbedingt ehren, das ist so stark. Gebt ihm wirklich nochmal einen fetten Applaus. Ich, genau wie Johanna es gesagt hat, ich bin auch ein riesen Fanboy. Also ihr seid, obwohl wir als Schule, also ihr als Schule, Schule der Weckung, wir als Audienz, wir haben so zum Teil die gleichen Eltern mit der BSSM, aber trotzdem, ihr seid für uns als Schule so eine Inspiration auch gewesen. Auch vielen Dank für alles, was ihr geholfen habt. Ulrike, mit der waren wir auch im Austausch vor ein paar Jahren, haben ganz viel praktische Tipps bekommen, aber auch einfach, was ihr tragt. Ihr seid wirklich so Pioniere und Gott hat euch wirklich gesetzt in dieses Land, in dieser Zeit. Und vielen Dank, dass es euch gibt. Liebe Grüße an das ganze restliche Team und vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Clara Lauer, also sie heißt nicht mehr Clara, also nicht mehr Laura, sie hat nämlich geheiratet, kenne ich, mit ihr habe ich Praktikum gemacht vor 13 Jahren oder so, als wir beide nach Berlin gekommen sind. Das war sehr lustig und sie ist dann Erweckungsgruppenpastorin bei euch geworden. Also uns verbindet einiges, aber vor allem dieser Herzschlag. Und Johanna hat es gesagt, mein Top-Lied vom letzten Jahr ist auch mein Ein und Alles von dir, David, ne? Hast du geschrieben, oder? Richtig stark, vielen Dank. Ich habe gerade schon abgesprochen, dass wir das gleich nach der Predigt 7-mal hintereinander singen, weil es passt sehr zu der Predigt tatsächlich. Aber was ich euch sagen möchte und gleichzeitig auch allen anderen, ich glaube, was euch als Schule der Erweckung auszeichnet, aber auch eure Musik und das, was ihr tragt im Lobpreis, dieses Herz der Anbetung, das hat so viel Frucht und ist so viel so inspirierend, bringt so viel Inspiration mit sich, weil es aus Liebe zu Jesus und aus Sehnsucht nach Jesus kommt. Und alles, was aus Liebe kommt, bringt Frucht und bringt Leben. Alles, was aus Liebe zu Jesus entspringt, das bringt wirkliche Frucht. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt ein Wort für manche, vergleichen killt Liebe. Und vergleichen ist tatsächlich vom Teufel und es zerstört einfach Liebe. Und deswegen habe ich so gedacht, im Lobpreis ist es so gut manchmal, wenn du merkst so, oh, ich vergleiche mich und oh, die sind so toll und die auf der Bühne und was weiß ich, was ist mit mir? Da kam mir, das ist jetzt vielleicht ein Wort der Weisheit für manche, manchmal ist es so, es betet sich am besten an mit geschlossenen Augen. Weil wenn du nur Augen für Jesus hast und das ist alles, worum es geht. Es geht um Jesus und um die Liebe zu ihm. Amen. Ja, das war eigentlich auch schon meine Predigt. Aber weil wir in einer Serie sind, starte ich nochmal andersrum. Wir sind in der Serie, achso, der Timer kann bitte jetzt starten, den brauche ich unbedingt. Wir sind in der Serie Third Heaven oder Dritter Himmel, aus der Herrlichkeit Gottes leben. In den letzten Wochen habt ihr viel gehört, so was Gott für uns als Christen, für uns als Leib, für uns als Gemeinde, aber auch für dich, wenn du Jesus noch gar nicht kennst. Da gibt es verschiedene Realitäten. Es gibt den ersten Himmel, das ist sozusagen die Wolken und die Sterne und Sonne, Mond und so weiter und so fort. Dann gibt es einen zweiten Himmel, den können wir nicht sehen, aber wir können es spüren. Das ist eigentlich eine Welt gibt, die über das Materielle, was wir sehen und spüren können und greifen können, hinausgeht. Nämlich wo Böses und Gutes, also Engel, aber auch Dämonen miteinander clashen. Also da gibt es einen Kampf, es gibt so diese Zwischenebene, aber wir sind geschaffen und bestimmt für eine dritte Ebene, nämlich für den dritten Himmel. Und das ist die höchste Ebene und das ist die Ebene, von der Gott aus herrscht. In diesem dritten Himmel, das ist wirklich eine geistliche Realität, die gibt es, auch wenn wir sie vielleicht wenig kennen, vielleicht wenn wir sie wenig spüren oder sehen können, gibt es diese Realität, wo einfach Gottes Perspektive, Gottes Wille, Gottes Herrschaft da ist. Und Christoph und die anderen haben es die letzten Wochen gesagt, wir sind berufen, bestimmt dazu, aus diesem dritten Himmel zu leben. Nicht nur hier zu sehen, was wir in der materiellen Welt greifen und sehen können, aber auch nicht nur dieses Spüren, oh, böse gegen gut und da gibt es Engel, aber es gibt auch so viel dämonische Anfechtungen und so weiter und so fort, sondern wir sind, Jesus ruft uns, der Heilige Geist will uns ziehen auf eine höhere Ebene, wo wir vom dritten Himmel aus, von dieser übergeordneten Ebene, von der Perspektive Gottes aus leben, herrschen über unser eigenes Leben und aber auch die Herrlichkeit Gottes auf die Welt bringen. Jesus sagt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, also wie im dritten Himmel, so auch auf Erden. Ein anderes Bild dafür sehen wir in Hesekiel 47. Ich fasse es nur kurz zusammen, weil wenn du schon länger Christ bist, hast du wahrscheinlich dieses Bild oder diese Stelle schon zu oft gehört oder gesehen. Vielleicht, also zu oft, wenn du merkst, so, ah ja, kenne ich, macht nichts mit mir. Aber falls du es noch nie gehört hast, genau, ich möchte es nur einmal kurz zusammenfassen. Da gibt es in diesem dritten Himmel Hesekiel, der Prophet Hesekiel hat eine prophetische Vision. Und zwar sieht er einen Tempel, die Juden hatten damals, also früher einen Tempel und sie brauchen auch immer noch heute einen Tempel, wo sie Gottesdienst feiern, wo sie Gott begegnen im Allerheiligsten, wo sie Opfer bringen, die sie von ihren Sünden, von ihrer Schuld reinigen. Und es gab einen Tempel ganz real in Israel, in Jerusalem für die Juden, der ist ganz wichtig für den Gottesdienst. Aber was Hesekiel sieht in Hesekiel 47 ist einen himmlischen Tempel. Das ist entweder eine Zukunftsschau, ich glaube, den wird es geben in der einen oder anderen Form, ich weiß es selber noch nicht ganz genau, wenn Jesus wiederkommt. Aber es beschreibt auch diese himmlische Realität, diese Realität von einem dritten Himmel, der für uns, glaube ich, real sein soll. Ich habe meinen Arbeitstitel für meine Predigt heißt Heiligkeit, aber auch dieses Heiligtum, dieser Tempel, diese Herrlichkeit, die Hesekiel beschreibt, ist for everyone, ist für jeden da. Wir sind berufen, in dieser Herrlichkeit, in diesem Heiligtum Zugang zu haben und da drin zu leben und da rauszuleben. Und was er sieht, kurz zusammengefasst, ist, er sieht einen Strom, der aus diesem Tempel herausfließt und der wird immer tiefer. Erst bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien oder bis zur Hüfte, dann bis zur Brust und dann nur noch so, dass man drin schwimmen kann und nicht mehr stehen kann. Und der Effekt, also aus diesem Tempel, aus diesem Heiligtum, das ist, ich sage, aus diesem dritten Himmel, fließt ein Wasserstrom. Und was dieser Wasserstrom bewirkt, der fließt von Jerusalem aus in das Tote Meer. Und das Tote Meer wird lebendig. Das Tote Meer, wenn du schon mal in Israel warst oder in Jordanien, grenzt glaube ich dran, weißt du, das ist ein Salzmeer, da gibt es kein Leben. Und was Hesekiel sieht, das Wasser fließt da rein und es wird lebendig. Dann kommen Fische und an den Seiten wachsen Bäume. Und dann heißt es in Hesekiel 47, Vers, ich glaube 12, allerlei Bäume wachsen und alle Monate bringen sie neue Früchte, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Also dieses Wasser fließt aus dem Heiligtum und es lässt Bäume wachsen, die Früchte bringen. Und ihre Früchte dienen als Speise und ihre Blätter als Heilung. Manche Übersetzungen sagen, als Blätter der Heilung für die Nationen. Und ich glaube, das ist ein Bild für uns auch. Wir sind gerufen, das ist mein erster Punkt, als Priester im Tempel, im jüdischen Tempel haben Priester gedient. Und wir sind gerufen durch Jesus als Könige und Priester im Heiligtum Gottes, in der Herrlichkeit Gottes zu dienen und dieses Wasser, diesen Strom des Lebens zu kennen, für uns zu empfangen, uns selber daraus zu sättigen, zu speisen und es dann für uns, aber dann auch aus uns heraus und durch uns in unsere Welt, in unsere Gesellschaft zu bringen. In Psalm 36 heißt es, da beschreibt David, glaube ich, der kannte diesen Tempel noch gar nicht, da war der Tempel noch nicht gebaut, aber er kannte diese himmlische Realität. Er sagt, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Menschen laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, also an den reichen Gütern, die in diesem Tempel, in diesem Heiligtum, können Menschen reiche Güter für sich empfangen und mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Also bei Gott in diesem Heiligtum, in dieser Herrlichkeit ist die Quelle unseres Lebens. Ich glaube, wir konnten das alle im Lobpreis ein bisschen spüren. Also ich konnte es auf jeden Fall, wie diese Quelle des Lebens in dieser Herrlichkeit bei Gott ist, in dieser Nähe zu Gott. Das heißt, Gott will dich sättigen, dir Lebenskraft, aber auch Lebenslust geben, aus dem Himmel heraus, also für dich, für dein persönliches Glück, für deine persönliche Erfüllung, aber auch für deine Berufung, Christoph hat es letzte Woche gesagt. Aber auch, ich glaube, guck mal, wenn wir unsere Welt anschauen, gerade Deutschland, ganz aktuell 2025 mit den Bundestagswahlen, mit dem letzten Jahr, was alles abging, Es gibt so viel Schieflage, es gibt so viele Probleme, so viel Finsternis auch einfach in der ganzen Welt und in unserem Land, in unserer Stadt. Das ist einfach Realität. Und ich glaube, wir als Christen sind berufen, diese Herrlichkeit und dieses Leben, was es bei Gott gibt, in seiner Nähe, in unsere Welt zu tragen. Wir sind berufen, Lösungen und Antworten. Das ist Leben und Herrlichkeit, sind Lösungen und Antworten. Gute Werke, Licht in eine verlorene Welt zu bringen und einen Unterschied zu machen. Offenbarung 1, Vers 6 sagt, wir sind berufen, Jesus hat uns gemacht zu Königen und Priestern, die in diesem Heiligtum leben und dann Herrschaft empfangen und in unserer Gesellschaft herrschend dienen, einfach dienen, unserer Welt dienen. Und Priesterinnen und Priester sind, ich habe früher mal gedacht, wenn ich das so gehört hätte, hätte ich immer, ich war mal Messdiener früher, und ich hätte wahrscheinlich an so Pfarrer gedacht und so, oder vielleicht bist du charismatisch, freikirchlich, wie auch immer draufgewachsen und denkst jetzt, ja, Königin und Priester, das sind die Vollzeitpastoren, die auf der Bühne stehen oder die im Gebetshaus Vollzeit dienen oder sowas. Aber nein, Priesterinnen und Priester sind keine Messdiener oder Pfarrer, sondern sind Ingenieure, Regisseure, Sozialarbeiterinnen, Erzieher, Geschäftsleute, Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Schüler und so weiter und so fort, die Botschafter und Diener Gottes sind, Mittler zwischen Gott und Menschen, die Gottes Realitäten kennen und seine Herrlichkeit kennen und auf die Welt bringen, auf die Erde herabziehen und bringen und da überall lösen, wo sie sind. Und unsere Gesellschaft, ganz konkret, wirklich für heute, für Februar, vor der Bundestagswahl, braucht unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Politik und unsere Wirtschaft ganz, ganz besonders. Und ein ganzes Land, das meine ich absolut akut ernst, braucht Könige und Priester, die beten, die einen Unterschied machen, die Einfluss nehmen, positiven Einfluss. Aber was ich so gespürt habe in der Vorbereitung ist, dieser dritte Himmel ist das Heiligtum. Also das ist ein anderes Bild, das ist das Heiligtum. Herrlichkeit und Heiligkeit sind ganz eng miteinander verbunden. Und warum ist Heiligkeit so wichtig? Heiligkeit ist unbedingt wichtig, weil wir sollen unserer Welt dienen. Aber wenn unsere Reaktionen, wenn unsere Antworten auf die Probleme dieser Welt vermischt sind, vermengt sind, verunreinigt sind durch Anstoß, durch unser eigenes Denken, durch unsere menschlichen, weltlichen, seelischen Emotionen und Gefühle und Reaktionen, dann werden wir, glaube ich, entweder werden wir passiv und kraftlos und uns ängstlich zurückziehen, oder aber wir werden der Welt nicht so dienen, wie Gott es möchte. Wir werden, glaube ich, mehr Teil des Problems werden, eventuell, als Teil der Lösung. Und wir sind gerufen, Teil der Lösung zu sein. In der Politik, guckt euch die Politik an, es gibt so viel, was schiefläuft. Aber wenn wir nicht heilige Priester sind, wenn du als Politiker, vielleicht sitzt du hier, nicht geheiligt bist, dich heiligen lässt, dann wirst du, Gott ruft dich, glaube ich, einfach einen Unterschied zu machen, indem du Heiligkeit umarmst. Amen. Also wir sollen himmlische Antworten haben, die rein sind und die heilig sind. Und es ist egal, ob du bei Bosch arbeitest oder Siemens oder in der Filmindustrie oder wo auch immer. Aber was ist eigentlich Heiligkeit? Also im dritten Himmel, im Heiligtum, ist die Herrlichkeit Gottes. Macht das Sinn? Habt ihr das gegriffen? Im dritten Himmel, da, wo die Herrlichkeit ist, also das ist im Heiligtum. Und nur in Israel, im Tempel Gottes, das kann man nachlesen, zum Beispiel im 2. Mose, im 3. Mose habe ich gerade gelesen, die Bücher. Richtig spannend. Ich liebe die 5 Bücher Mose, die sind so inspirierend. Und da siehst du einfach, dass die Leviten, also nur die Leviten, ein Stamm in Israel, der wurde auserwählt von Gott, um im Heiligtum zu dienen. Das heißt, es war ein geheiligtes Volk, sie mussten sich heiligen und nur die durften im Heiligtum, im Tempel dienen. Da durfte nicht einfach so jeder rein, weil die Herrlichkeit Gottes da war. Und Martin Hartmann war, glaube ich, letzte Woche bei uns in der Audienz und hat einen Satz gesagt. Er hat gesagt, Herrlichkeit ist nicht eine Atmosphäre oder etwas Ähnliches, sondern Herrlichkeit ist im Kern das Offenbarwerden des Wesens einer Person. Also Herrlichkeit ist das Offenbarwerden des Wesens Gottes, der Person Gottes. Wenn Herrlichkeit da ist, dann wird die Person Gottes offenbar. Dann erkennen wir Gott. Und meine Frage ist, was erkennen wir dann? Wenn du hier im Lobpreis stehst oder bei dir zu Hause oder wo auch immer auf irgendeiner tollen Konferenz und du spürst, oh, Herrlichkeit Gottes, du spürst eine Atmosphäre und Atmosphäre ist gar nichts schlecht. Wir sind auch emotionale Wesen, die Gott connected mit uns über Atmosphäre. Aber was wird offenbar, wenn Gottes Herrlichkeit da ist? Ich glaube, was offenbar wird, ist seine Schönheit, seine Güte, sein Reichtum, seine Freiheit. Wir erleben so oft Freiheit einfach im Lobpreis. Manchmal werden Menschen einfach im Lobpreis von dämonischen Bindungen befreit und so weiter und so fort. Wir erleben, oh, Gottes Gnade überschüttet mich. Aber offenbart sich uns auch seine Heiligkeit. Ich glaube, wir als Gemeinde, wir lieben Gottes Herrlichkeit. Aber das frage ich uns als ganze Gemeinde in Deutschland und in der Welt, alle, die hier zuguckt, Spaß, lieben wir auch Gottes Heiligkeit? Wir lieben Gottes Herrlichkeit, aber lieben wir auch Gottes Heiligkeit? Und ich glaube schon, ich glaube, wir als Gemeinde lieben es zu singen, heilig, heilig, heilig. Und ich weiß manchmal gar nicht so richtig, was das bedeutet, ist mir aufgefallen letztens. Ich singe das, aber ich spüre das. Kennt ihr das, wenn ihr etwas singt, wenn ihr noch gar nicht wisst, was das bedeutet, aber ihr spürt es, dass es wahr ist. Und es ist wirklich vollwertig. Ich glaube, wir spüren etwas an Wahrheit Gottes, von dem Wesen Gottes, was es würdig ist und was es Spaß macht, was erfüllend ist, das einfach auszusingen und ihm zurückzusingen. Aber was ist das eigentlich, Heiligkeit? 2. Mose 19 sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und in Kapitel 20 lesen wir, der Herr, der euch von den Völkern abgesondert hat, damit ihr mir gehört. Das ist Heiligkeit. Wir sollen ein heiliges Volk sein, was ihm abgesondert ist, ausgesondert. Das ist auch unser Motto für dieses kommende Schuljahr in der Audienz. Bewerb dich. Oder bewirb dich, sagt man, aber egal. Ausgesondert sein und ihm angehören. Und ich habe nachgeguckt in meiner Studienbibel, das Wort spreche ich jetzt nicht aus, aber ich habe es im Skript. Heilig heißt abgesondert, ausgesondert, geweiht, makellos. Die Gegenwart Gottes wird immer ganz eng verknüpft mit der Heiligkeit. Also Heiligkeit und Gegenwart Gottes gehören zusammen. Die Wahrheit ist, es gibt keine Gegenwart Gottes, wenn es keine Heiligkeit gibt. Also überall, wo Gott da ist, da ist auch Heiligkeit gegenwärtig. Das heißt anders, also heilig heißt anders, unterscheidet sich vom Nichtheiligen. Und ich bin kirchlich groß geworden und für mich war, vielleicht geht es dir genauso, für mich wäre dieses Wort heilig, das wäre so sakral, steif auch ein bisschen und auch irgendwie furchterregend, erschreckend, abstoßend und auch irgendwie ein bisschen langweilig, weil ich habe es immer verbunden mit dunklen Kirchen, langweiligen Gottesdiensten und einem Geruch von Weihrauch, den ich als Kind überhaupt nicht mochte. Ich liebe katholische Kirchen mittlerweile, aber damals war es nicht so. Aber die Wahrheit ist, und das ist, glaube ich, also Heiligkeit ist das Gegenteil von Sünde. Ich glaube, das spüren wir alle. Gott ist heilig und alles, was ihm nicht entspricht, ist Sünde und damit nicht heilig, ist unheilig. Das ist eine Wahrheit. Aber eine andere Wahrheit, die ich so sehr spüre und die ich so sehr betonen möchte, ist, dass Heiligkeit bedeutet vor allem Reinheit, Schönheit und aus Heiligkeit fließt die Kraft Gottes. Heiligkeit ist alles, was Jesus ist. Und deshalb ist Heiligkeit äußerst attraktiv. Deswegen ist Heiligkeit wahre Schönheit. Und ich glaube, wir brauchen Heiligkeit für alle Bereiche unseres Lebens, Also wenn du auf dem Job bist, wenn du Abteilungsbereichsleiter, was auch immer, Arzt bist und in deinem 9-to-5 am Arbeitsplatz sitzt, ich glaube, dass Heiligkeit für dich genau da relevant ist, wo du deinen Alltag lebst, für jeden Bereich. Es macht alles besser. Aus Heiligkeit fließt die Kraft Gottes, fließt Schönheit. Es macht dich attraktiv für andere Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen und auch die Gott kennen. Es macht einfach dein ganzes Leben herrlich. Heiligkeit macht herrlich. Und genau, jetzt gibt es vielleicht manche hier, die spüren direkt so Druck. Oh, Heiligkeit, ich will Herrlichkeit, aber dann muss ich auch heilig sein, was muss ich jetzt machen? Oh je, wie wird man denn heilig? Das kann ich, glaube ich, nur kurz zusammenfassen. Wenn du mehr wissen möchtest, wie man heilig wird, dann musst du den Multiplikatorenkurs machen oder du musst dich zur Audienz bewerben oder zur Schule der Weckung. Ich weiß, die lernen das auch, aber lieber zur Audienz. Nein, Spaß. Aber Heiligkeit ist vor allem, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, im Alten Testament ist es immer so ein Bild, ein Schatten von dem neuen Bund, von einer Realität, die für uns jetzt schon zugänglich ist, durch das Kreuz, durch alles, was Jesus getan hat. Im Alten Testament heiligt man sich durch Opfer, also deine Sünden werden bezahlt und gereinigt durch Opfer. Im neuen Bund hat Jesus sich selber als Sohn Gottes, als vollkommenes Opfer hingegeben, um uns von Sünden zu reinigen. Ich habe gelesen in 3. Mose, dass Salbung heiligt. Also Salbung musste auf den Altar gegossen, also der Altar musste gesalbt werden, die Priester mussten gesalbt werden, alle Geräte mussten gesalbt werden, damit, steht da wörtlich, sie geheiligt werden für den Dienst und für die Herrlichkeit Gottes, damit die Herrlichkeit Gottes den Tempel füllen konnte. Im neuen Bund ist Jesus der Gesalbte, der uns heiligt. Seine Gegenwart, seine Nähe salbt uns, heiligt uns, macht uns rein. Also seine Gegenwart, seine Salbung, seine Nähe, wenn wir zu ihm kommen, werden wir geheiligt. Im alten Bund musstest du dich heiligen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Im neuen Bund kommst du in die Gegenwart Gottes, um geheiligt, gereinigt zu werden. Amen. Also das heißt, durch Gottes Werk am Kreuz, durch Jesu Werk am Kreuz, sind wir Heilige. Es ist eine geschenkte Identität. Das kannst du nachlesen in 1. Korinther 1, Vers 2, in Kolosser 1, Vers 22, in Epheser 1, Vers 4, in Hebräer 2, Vers 11 und so weiter und so fort. Im ganzen Neuen Testament siehst du, wenn du Jesus annimmst, wenn du unter seine Herrschaft kommst, bist du Heiliger. Du kriegst diese Identität geschenkt. Du wirst nicht mehr Sünder genannt, sondern Heiliger und Heilige. Es sind nicht nur Sankt Bonifatius und Sankt Peter und keine Ahnung und so weiter und so fort, sondern es ist Sankt Clara, Sankt Franz und so weiter und so fort. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus kennst, bist du der heilige Ivan. Amen. Ich sehe dich. Das heißt, es ist geschenkte Identität, aber das ist mein nächster Punkt, den möchte ich unbedingt betonen. Geschenkt ist nicht egal. Geschenkt ist nicht billig. Es gibt dieses Einmalige, was passiert, also dieses Geschenk der Wiedergeburt, wodurch du ausgetauscht wirst, eine neue Natur kriegst als Heiliger. Aber dann sehen wir auch in der Bibel, im Neuen Testament, dass es trotzdem einen Prozess, obwohl du ein Heiliger bist, gibt es einen Prozess von Heiligung. Und das ist, glaube ich, relevant für uns als Gemeinde, für uns als die Kreative und auch darüber hinaus für dieses Jahr. Ich habe empfunden, als wir mit Freunden am Anfang des Jahres zusammensaßen, haben wir uns ausgetauscht, was ist so dein Wort für dieses Jahr? Und ich habe so überlegt und was mir sofort kam, war, dass Gott uns, glaube ich, oder mich, meine Familie, meine Frau und mich, aber ich glaube auch uns als Gemeinde, weiterführen möchte, dass er uns neues Land geben möchte, dass wir Land gewinnen sollen. Aber das sieht so aus, es ist nicht nur weiter, höher, schneller, sondern es ist tiefer. Ein bisschen wie in diesem Strom in Hesekiel 47. Es ist tiefer und was ich gehört habe, ist tiefer in seiner Heiligkeit, tiefer in Heiligkeit. Er möchte uns tiefer in Heiligkeit führen und dadurch gewinnen wir Land. Dadurch erweitern wir unser Gebiet. Dadurch nehmen wir das Gebiet, was Gott für uns vorbereitet hat, was Gott für uns bestimmt hat, zu dem Gott uns berufen hat, in Anspruch. Also das heißt, es geht tiefer in Heiligkeit und das nennt das Neue Testament den Prozess der Heiligung. 1. Thessalonicher 5 sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Also Gott, der Gott des Friedens, er ist interessiert, ich glaube ein Kapitel davor lesen wir, es ist sein Wille, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also er heiligt uns, es ist genau wie von Anfang an, der Weg bleibt immer der gleiche. Er ist es, der es macht, wir können es nicht selber machen. Es ist Gnade, seine Gegenwart, seine Salbung, die uns heiligt. Wir können uns nicht selber perfekt machen, reinigen oder heiligen. Aber, also das müsst ihr greifen und mir ein ganz lautes Amen sagen, wenn ihr das verstanden habt. Heiligkeit kriegen wir geschenkt. Amen. Heiligung ist auch ein Prozess der Gnade Gottes und geht nicht unabhängig von Gott. Amen. Wir werden geheiligt in seiner Gegenwart, durch seine Nähe und durch seine Salbung, die einfach aus seiner Nähe fließt. Amen. Aber es gibt da ein Spannungsfeld, was ich uns empfehlen möchte, nicht zu leicht aufzulösen. A.W. Tozer, ich lese gerade A.W. Tozer und ich überlege gerade, wer noch, Mutter Basilea, so viele Heilige in der ganzen Kirchengeschichte beschreiben dieses Spannungsfeld, wo ich glaube, dass es gut ist und ratsam, das eine zu umarmen, diese geschenkte Identität, das vollbrachte Werk von Jesus, das bleibt immer Basis, das bleibt Anfang, Weg und Ziel. Aber Offenbarung 22, Vers 11 sagt, der Heilige heilige sich weiter. Das Spannungsfeld ist, dass wir es geschenkt bekommen haben, aber dass wir einen Anteil haben in dem Prozess jetzt, ab da. Wir haben das Heiligkeit geschenkt bekommen, aber wir haben einen Anteil in unserer Heiligung. Jesus ist uns da heilig, ohne Frage. Aber ich glaube, wir können nicht gleichgültig sein. Guck mal, wenn wir über das Heiligtum reden, wenn wir über Gottesdienst reden, wenn wir über seine Herrlichkeit sprechen und wir spüren, oh Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte Gott dienen und seine Herrlichkeit erleben und sie lösen auf der Erde, ich möchte sie mit mir tragen, dann sehen wir im Alten Testament und aber auch im Neuen, dass Passivität, Gleichgültigkeit und ein billiger Umgang damit nicht Heiligkeit sind. Das Zweitbeste, Gott geben, ist nicht Heiligkeit. Das ist ein ganzes Thema in sich, da könnten wir lange drüber reden. Aber ich empfinde einfach, es gibt Punkte und ich selber komme immer wieder an Punkte. Das ist mein täglich Brot, das ist mein Leben. Ich komme immer wieder an Punkte, wo ich merke, oh ja, Gottes Gnade ist voll da, ich habe das gecheckt, ich habe das Evangelium für mich voll ergriffen. Du musst das Evangelium für dich voll ergreifen. Wenn du jetzt Druck spürst, musst du das Evangelium zuallererst ergreifen. Das Blut Jesu ist ein für alle Mal genug. Und das ergreife ich. Ich habe das ergriffen für mich. Die Liebe Gottes ist für mich immer zugänglich, das weiß ich. Aber ich spüre trotzdem immer wieder in meinem Leben Zeitpunkte, Punkte, Phasen, wo ich merke, ey, ich muss mich trotzdem aufmachen. Ich muss irgendwie streben. Ich muss Gott suchen. Und das ist Heiligkeit, Heiligung. Das ist nach seiner Heiligkeit, nach seiner Person suchen, streben, ihm nachjagen. Ich glaube, und ich spüre da so viel Erfüllung. Da ist kein Druck, da ist Erfüllung. Da ist so viel, wenn wir merken, wenn wir stehen bleiben, A.W. Tozer, der beschreibt es so gut in seinem Buch, das heißt sogar Streben nach Gott oder Gottes Nähe suchen, heißt die alte Version, gibt es im Internet als PDF zu kaufen, natürlich, oder auch als Neuauflage. Das ist so gut, er beschreibt es so gut. Wir haben diese Gerechtigkeit geschenkt bekommen, aber wir werden nur Erfüllung finden, wenn wir diese sehnsüchtige Liebe zu ihm haben, die sagt, Herr, ich möchte dir nachjagen, ich möchte nach dir streben, ich möchte mich immer wieder aufmachen und dich suchen. Das Hohelied beschreibt, der Bräutigam kommt und er lockt die Braut und die Braut, die sitzt und die verpasst so ganz kurz den Moment, ihn zu ergreifen. Und dann zieht er sich zurück, geht er weg. Und dann sagt sie, oh, wo ist mein Geliebter? Ich muss ihm nachjagen. Das ist unser Leben als Gemeinde 2025. Es gibt dieses geschenkte, vollbrachte Werk von Jesus, womit wir alles geschenkt bekommen haben. Seine Liebe ist für uns geschenkt, ein absolutes Geschenk. Aber dann gibt es diese sehnsüchtige Liebe, von der wir auch gesungen haben. Jesus, Maranatha, komm bald wieder. Das ist ein sehnsüchtiger Liebesschrei unseres Herzens, der unbedingt dazugehört. Und damit bin ich schon bei meinem letzten Punkt. Heiligkeit, wie sieht Heiligkeit konkret aus? Tun oder ruhen wollte ich nur sagen. Christoph hat es letzte Woche gesagt, es ist super hilfreich. Ich glaube, du musst dir dein Herz angucken, dir Bereiche anschauen. Oh, wo gibt es Dinge, wo gibt es Bereiche, an denen ich einfach so vorbeigegangen bin vielleicht die letzten Jahre. Aber ich glaube, es ist auch wirklich richtig gut, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dich ermutigen und dich feiern und dir auch den Druck ein bisschen nehmen. Also ich habe ein paar Bibelschüler, wo ich ganz genau weiß, du chill einfach, konzentrier dich auf das vollbrachte Werk am Kreuz. Und es ist gut, das auch zu hören, also Menschen zu haben, wo du das ernst nimmst, wo du das hören kannst, die dir sagen können, ey, guck mal, Lukas, ich hatte so einen Freund, als ich mich bekehrt habe und immer wieder habe ich so Freunde, ich liebe solche Freunde, guck dir diesen Bereich an, da ist was nicht stimmig, aber auch Freunde zu haben, die dir sagen, nee, guck mal, du machst so zu viel Druck, du hast dich versteift, du versuchst zu viel, das irgendwie selber zu lösen, konzentrier dich nicht zu sehr darauf, sondern fokussier dich auch einfach auf die Liebe Jesu und auf das, was er schon getan hat. Amen. Also Menschen in seinem Leben zu haben, ist richtig gut und entlastend. Aber Heiligkeit konkret ist schön, ist für dein Leben, ist notwendig und du bist dazu eingeladen und gerufen. Und wie sieht es aber konkret und runtergebrochen aus? Irgendwo in 1. Korinther 13, Mist, jetzt habe ich es gesagt, irgendwo in 1. Korinther, steht, ihr könnt es wissen, Heiligkeit ist, wie ist Heiligkeit? Die Folie bitte einmal. Heiligkeit ist langmütig und gütig. Heiligkeit beneidet nicht. Heiligkeit prahlt nicht. Heiligkeit bläht sich nicht auf. Heiligkeit ist nicht unanständig. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ein kurzer Zwischenpunkt, das, was ich am Anfang gesagt habe, hier hast du es. Heiligkeit beneidet nicht und Heiligkeit prahlt nicht. Das ist dieses Vergleichen. Wenn Heiligkeit macht dich frei von Vergleichen. Heiligkeit macht dich frei von Neid, weil du dich minderwertig fühlst. Heiligkeit macht dich aber auch frei von Stolz und von einem ungesunden Vergleichen, das auf andere herabschaut. Und wenn du schon jemals auf einer Hochzeit warst oder ein bisschen länger schon Christ bist, weißt du, dass da eigentlich Liebe steht, dass das alles eine Beschreibung von der Liebe ist. Aber das ist so mein wichtigster und mein größter Punkt, den ich so empfunden habe für uns. Heiligkeit ist so Kern von Herrlichkeit. Wir wollen Herrlichkeit. Gott will uns sättigen mit Herrlichkeit aus seinem Haus, mit Herrlichkeit aus dem Strom seiner Wonne. Und das ist engstens verknüpft mit Heiligkeit. Und Heiligkeit ist engstens verknüpft mit Liebe. 1. Thessalonicher 4 sagt, Heiligkeit ist das Gegenteil von Porneia. Von Unzucht, von Unreinheit, sexueller Unreinheit. Warum? Weil es was mit Liebe zu tun hat. Sünden, konkrete Sünden, also Akt der Sünde, das ist das eine, aber im Kern der Wurzel steht eigentlich, ist es eine Frage der Liebe. Heiligkeit hat was mit Liebe zu tun. Deswegen ist es das Gegenteil von Unreinheit, Unzucht, Porneia. Allem, was Liebe, was wahrer, echter, reiner Liebe, Liebe widerspricht oder was ein Fake, was ein Kitsch, was ein Abklatsch von Liebe ist. Und ich glaube, und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Bitte, gerne. Und mein Ein und Alles bereit machen. Weißt du, es gibt immer wieder Punkte in meinem Leben, wenn Heiligkeit definiert wird durch Liebe. Als allererstes, es gibt diese anderen Sachen, aber an oberster Stelle ist Heiligkeit wirklich Liebe. Dann gibt es immer wieder Punkte, wo ich merke, ich muss zurück zur ersten Liebe. Ich habe es aufgeschrieben, ein Leben im dritten Himmel oder aus dem dritten Himmel ist ein Leben auf Wolke 7. Ein Leben im Heiligtum, ein Leben im Heiligtum, in der Herrlichkeit Gottes, ist auch ein Leben in der Kammer der Intimität nach Hohelied 1 mit Jesus. Hohelied 1 sagt, zieh mich dir nach, nimm mich bei der Hand, so wollen wir laufen, so will ich dir nachlaufen. Hohelied sagt, der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Und ich merke, es gibt immer wieder Punkte, das meine ich mit diesem Streben, mit diesem Suchen, mit diesem Gott nachjagen. Ich muss immer wieder zurückkommen, mich aufmachen und zurückkommen, sagen, komm Herr, zieh mich wieder zurück in deine Nähe. Und ich muss mich aufmachen. Jesus zieht mich, aber ich muss mich aufmachen. Und Psalm 43, das ist meine letzte Bibelstelle, da steht, da sagt der Psalmist, guck mal, das ist eigentlich ein Psalm. Psalm 42 und Psalm 43 sind eigentlich ein Psalm. Sie sind eigentlich zusammengeführt, sie gehören zusammen. Der erste Vers von Psalm 42 ist, meine Seele dürstet nach Gott. Wie ein Hirsch dürstet nach Wasserbächen, so dürstet meine Seele nach dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob so eine Gnade da ist heute, diesen Durst zu spüren. Aber ich spüre so, selbst wenn diese Gnade nicht da ist, diesen Durst zu spüren, ist es an dir. Du musst nach Hause gehen und du musst dann sagen, wie es im Psalm 43 steht, sende dein Licht und deine Wahrheit, deine Abhängigkeit Jesus ausdrücken. Sage, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, dass sie mich bringen zu deinem heiligen Berg. Also in dieses Heiligtum, in diese innerste Kammer, in diesen Ort, in diesen Secret Place, in diesen geheimen Ort der Intimität mit Jesus. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich bringen zurück zur ersten Liebe, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist. Das fängt nie bei uns an. Es ist erst sein Licht, seine Wahrheit, die wir erkennen, die er sendet, damit wir erkennen. Aber unsere Antwort darf sein, ist und muss sein, ein Hineindringen, ein Nachfolgen, ein Nachjagen, ein Kommen in das Heiligtum. Ich möchte euch einladen, wir gehen gleich in die Anbetung, wir machen das einfach jetzt hier, aber ich merke so, ich spüre so, entscheidend ist nicht heute. Entscheidend ist nicht hier, heute Morgen. Wir nutzen das. Wir nutzen die Gelegenheit. Aber es ist nicht die Band. Es ist nie die Band. Es ist nie die Lobpreisband. Die sind nicht die Priester. Die sind auch Priester. Aber das bist du. Es ist dein Herz, wonach Jesus sich sehnt, woran Jesus interessiert ist. Woran Jesus interessiert ist. Es kann keine Schule der Erweckung für dich machen. Es kann kein Upper Room, kein Bethel, noch nicht mal die Audienz machen. Spaß. Sondern es bist du. Der Heilige Geist ist ein Geist, der in dir wohnt, der sich sehnt, der eifersüchtig sich nach dir sehnt. Steht Ein Moment. Nee, noch nicht. Wir gehen gleich in Anbetung. Mehr Herrlichkeit bedeutet mehr erste Liebe. Und dazu bist du geschaffen. Dein erster Job ist, Jesus zu lieben. Deine erste Berufung ist, ihn anzubeten. Mir kam die ganze Zeit dieses Lied in der Vorbereitung, ich habe es bestimmt 20 Mal gehört, To worship you I live. Ich lebe, um dich anzubeten. Ich habe früher nur Rap gehört, ich habe Lobpreis gehasst, bis ich meine Identität als Anbeter entdeckt habe. Egal, wie schief ich singe, ich bin nicht zuerst Bibelschulleiter, ich bin nicht zuerst Angestellter, du bist nicht zuerst Ingenieur oder Erzieher oder sonst irgendwas, sondern du bist zuerst Anbeter und Anbeterin. Das ist deine erste Berufung. Und auch, egal ob du Hauptpastor bist, Regisseur, Abteilungsleiterin, Worship Artist, es gibt keine Worship Artist. Wenn du Worship Artist bist, aber kein Anbeter, ich gebe dir das einfach mit. Geh in Psalm 43 die Tage und bete, drück's ihm aus. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich zurückbringen. Lass mich dich erkennen. Anbetung ist immer Reaktion auf die erkannte Schönheit Jesu. Lass uns zusammen aufstehen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen.